Liebe Brüder und Freunde, wie jedes Jahr gedenken wir natürlich auch in diesem Jahr des Todes Jesu Christi. Das Gedächtnismahl ist für viele Christen die wichtigste Feier im Jahr und Millionen Menschen kommen an diesem Tag zusammen, um des Todes Christi zu gedenken, allerdings zum größten Teil nur als Beobachter, um der Ansprache und dem Herumreichen der Symbole aufmerksam zu folgen. Wenn man den Ansprachen aufmerksam zuhört, entsteht oft der Eindruck, dass diese Feier zum Gedenken an den Tod Jesu in erster Linie dazu gebraucht wird, uns Beobachter dieser Feier zu motivieren, aus Dankbarkeit für das Loskaufopfer Jesu immer mehr Einsatz und Leistung im Predigtdienst zu bringen. Hinzu kommt, dass es in den Ansprachen in der Regel mehr um die gesalbten Überrestglieder geht, als viel um das Gedenken an das, was Jehova Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Es wird zwar auch die Liebe Gottes und das Loskaufopfer angesprochen, doch sehr schnell dreht sich alles nur noch um die Geistgezeugten und Auserwählten oder 144.000 Mitregenten und um die Frage, wer darf von den Symbolen nehmen und wer nicht und so weiter. Der wirkliche Sinn des Opfers Jesu wird in der Regel nur pauschal und am Rande erwähnt, ohne Tiefgang und Emotionen. Deshalb möchten wir uns heute wirklich nur mit dem befassen, was Jehova Gott durch Jesus Christus für alle Menschen getan hat. Die Fragen, wer sind die Geistgezeugten oder Auserwählten, ist die in der Offenbarung genannte Zahl der 144.000 buchstäblich oder symbolisch zu verstehen? Gibt es heute noch einen Überrest der 144.000 und welche Aufgabe werden die Auserwählten im Himmel erfüllen oder befinden sich die Glieder der großen Volksmenge vor dem Thron im Himmel oder hier auf der Erde? All diese Fragen möchten wir heute nicht besonders erörtern. Wir wissen, dass es zu diesen Fragen viele unterschiedliche Glaubensüberzeugungen gibt und es ist nicht leicht, eine allgemein verbindliche Antwort darauf zu geben. Wir haben nur die Möglichkeit, anhand des geschriebenen Wortes Gottes die Antworten auf diese Fragen zu suchen. Und so kann es sein, dass der eine oder andere für sich in Bezug auf himmlische oder irdische Hoffnung zu einer Überzeugung gelangt, die von der des anderen abweicht. Aber wir dürfen und möchten nicht über die persönliche Hoffnung des Einzelnen urteilen. Die Entscheidung, ob ich von den Symbolen nehme oder nicht, ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen muss. Tatsache ist, dass auch gemäß unserer offiziellen Lehrmeinung viele dieser Fragen neue Antworten brauchen. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren abzeichnen, ist einiges neu zu hinterfragen, denn nach unserer offiziellen Lehrmeinung dürfte es zum Beispiel schon längst keine Überrestglieder mehr geben und damit auch keine Personen, die von den Symbolen anlässlich des Gedächtnismahls nehmen. Die neuesten Aussagen zeigen aber wieder einmal, dass die Zahl derjenigen, die von den Symbolen nehmen, immer größer wird. Wie gesagt, wir möchten uns deshalb an diesem besonderen Tag mit den wirklichen, für uns glaubensstärkenden Hintergründen des Gedächtnismahls befassen. Das Abendmahl des Herrn wird passenderweise als Gedächtnismahl bezeichnet. Warum? In Lukas 22,19 steht: Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und auch Paulus spricht in ähnlicher Weise von einem Mahl zum Gedächtnis. Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 11,24. Das Abendmahl ist demnach als ein buchstäbliches Mahl zu sehen, das Jesus Christus einsetzte zur Erinnerung oder zum Gedenken an seinen Tod. Lesen wir nochmal Lukas 22,19 aus der HFA. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wenn auch Jesus das Gedächtnismahl wahrscheinlich in erster Linie für seine Jünger und die Gesalbten einsetzte und sie direkt ansprach und den neuen Bund mit ihnen schloss, so wäre es falsch anzunehmen, dass das Blut Jesu nur für die Gesalbten vergossen wurde. In Markus 14,14-16 lesen wir: Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wie verstanden die ersten Christen? Wie verstand Jesus selbst das Gedächtnismahl? Für die ersten Christen war der Tod Jesu ein göttliches Geschenk an alle Menschen. Für alle an Christus glaubenden Menschen kann es nur glaubensstärkend sein, sich Gedanken darüber zu machen, was Gott in seiner Liebe in Verbindung mit seinem Sohn für uns getan hat. Doch die Gedanken, die wir uns an seinem Todestag zur Erinnerung machen mögen, können nur menschliche Gedanken sein. Es ist für uns Menschen wahrscheinlich nicht möglich, die Größe der Tat Gottes zu verstehen und vollständig zu erfassen. In der Tat, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi sind zwar göttliche Ereignisse, aber bei den theologischen Deutungen dieser Ereignisse können wir wahrscheinlich nur menschliche Antworten geben. Diese Antworten sind menschlich und darum können sie hinterfragt werden. Und da wir immer dazu neigen werden, menschliche Antworten zu geben, sollten wir versuchen, unsere Antworten im Lichte der Bibel zu finden. Das göttliche Geheimnis vom Tod und der Auferstehung Jesu bleibt, aber die Vorstellungen vom stellvertretenden Opfer für unsere Sünden ist vielen Menschen fremd geworden. Diese Fremdheit lässt sich nicht dadurch überbrücken, dass die alten Antworten einfach wiederholt werden. Welche Erkenntnisse erlangen wir durch den Tod Jesu? Durch den Tod Jesu sollten und können wir verstehen, dass unser Schöpfer Jehova Gott die Liebe zum Menschen höher erachtet als den Respekt vor religiösen Gesetzen, gesellschaftlichen Normen oder organisatorischen Zwängen. Durch sein Leben als auch durch seinen Tod wird uns vor Augen geführt, wie Gott ist. Jesus suchte Menschen zu verstehen. Er fühlte mit ihnen. Wo andere verurteilen, wollte er heilen. Wo andere verletzen, baute er auf. Auch in dieser Hinsicht spiegelte er das Wesen seines Vaters wider. Warum kam Jesus auf die Erde und warum musste er sterben? Als die Engel den Hirten auf dem Felde die Geburt Jesu ankündigten, sprachen sie von einer guten Botschaft für alle Menschen, die guten Willens sind. Wer ist ein Mensch guten Willens? Diese Menschen guten Willens sind Menschen, die ihren sündhaften Zustand erkennen und bereuen, indem sie umdenken. Umdenken bedeutet, die Gesetze Gottes als gut anzuerkennen, unabhängig davon, ob sie in der Lage sind, all das zu erfüllen, was sie als gut und richtig akzeptieren. Für Gott ist Reue und der gute Wille die Grundlage der Vergebung. Das mag für viele als Widerspruch erscheinen, aber genau diesen Widerspruch erlebte der Apostel Paulus an sich selbst. Paulus sagt von sich gemäß Römer 7,7-25: Ich weiß, dass der Mensch von Natur aus nicht gut ist. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch bemühe. Reue im Sinn von Unterlassen einer Sünde kann demnach nicht gelingen. Weiter sagt er: Ich will zwar immer wieder Gutes tun, doch das Schlechte vollbringe ich. Ich verabscheue das Böse, tue es aber dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, dass es die Sünde in mir ist, die mich zu allem Bösen verführt. Bin ich mir also bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das Bewusstwerden der eigenen Sündhaftigkeit ist also der erste Schritt zur Reue und dem Willen, es besser zu machen. Man wird zu einem Menschen guten Willens. Im Wachturm vom 15. Juni 2011, Seite 8, lesen wir unter dem Unterthema Einsehen, dass man sündhaft ist, Zitat: Jemand kann erst dann lebensrettenden Glauben entwickeln, wenn er sich bewusst ist, dass er sündhaft ist. Doch die meisten Menschen heute können mit dieser Aussage nichts anfangen, Zitat Ende. Wer sich seiner Sünden nicht bewusst ist, sieht für sich auch keinen Grund zu bereuen. Das Wort Reue hat in den christlichen Schriften den Sinn von Umdenken. Das meinte Jesus auch, als er von Reue sprach. Ein Umdenken, das bedeutet, erkennen, dass man ein Sünder ist und der Erlösung bedarf. Paulus argumentiert weiter: Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen, dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz. Dieser Widerspruch zwischen meiner Einsicht und meinem Handeln beweist, dass ich ein Gefangener der Sünde bin. Ich unglückseliger Mensch, Wer wird mich, wer wird uns jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Und er schließt seine Argumentation mit den Worten: Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir bereits befreit. HFA, oder Er, Jesus Christus, hat es getan. GN. Oder Gott durch Jesus Christus hat uns befreit. Konkordantes Neues Testament. Wir alle sind Gefangene der Sünde und können uns nicht selbst befreien, auch nicht durch gottgefällige Werke. Dieser Tatsache sollten wir uns besonders auch heute bewusst sein. Jeder von uns wird für sich erkennen müssen, dass er dem göttlichen Gesetz nicht entsprechen kann und deshalb kann kein Mensch durch Werke gerettet werden. Und auch die Werke der Barmherzigkeit, von denen der Apostel Jakobus spricht, bewirken keine Befreiung von Sünde und Tod, sie sind lediglich ein Ausdruck der Wahrhaftigkeit unseres Glaubens. Ein Glaube ohne diese Werke der Barmherzigkeit ist tot, sagt der Jünger Jakobus, und ein toter Glaube an das Opfer Jesu Christi vermag uns nicht befreien, aber die Werke der Barmherzigkeit ohne Glaube ebenfalls nicht. Was ist Sünde? In diesen Tagen, wo wir des Todes Jesu gedenken, werden wir daran erinnert, dass wir alle der Sünde verfallen sind. Doch was verstehen wir unter dem Begriff Sünde? Was ist Sünde? Und was ist Sünde? Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Sünde ein Handeln gegen Gott. Sünde ist ein Mangel, eine Neigung oder eine Handlung, die dem Gesetz Gottes widerstreitet, Gott beleidigt, von ihm verdammt wird und seinen Zorn nach sich zieht, wenn ihr keine Vergebung zuteil wird. In dieser Definition werden Mangel und Neigung erwähnt. Dieser Mangel und diese Neigung des Menschen zur Sünde sind in der Erbsünde als Urübel begründet. Die Handlungen, die daraus resultieren, umfassen alle inneren und äußeren Handlungen unseres Tuns, das dem Gesetz Gottes widerstreitet. Durch unsere Handlungen der Sünde sind wir vor Gott verdammt. Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue, und alles Volk soll sagen: Amen. So sei es. 5. Mose 27,26. Sünde meint also den von Gott verfluchten Ungehorsam. Darunter ist nicht nur die konkrete Tat zu verstehen wie Lügen, Stehlen, Ehebruch und so weiter, sondern die gesamte gegen Gott gerichtete menschliche Natur als Folge der Ursünde ist vor Gott verflucht. Die Ursünde besteht in dem Fehlen der ursprünglichen Gerechtigkeit, die dem Menschen innewohnen muss. Alle Menschen bedürfen der Erlösung von Sünde und Tod. Auch wir als Nichtjuden werden in unserer Sünde umkommen, wenn wir Christus nicht suchen. Ihr werdet mich dann verzweifelt suchen, sagte Jesus zu den Juden, aber ihr werdet in euren Sünden umkommen. Johannes 8,21. Jesus Christus brachte immer wieder zum Ausdruck, dass er sein Leben nicht nur für das Volk der Juden dahingab, sondern auch zum Nutzen aller Menschen. In Johannes 11, 50-52 sprach Kaiphas ungewollt eine wahre Prophezeiung in Verbindung mit dem Tod Jesu aus. Seht ihr nicht, dass es euer Vorteil ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk vernichtet wird? Das sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern als der oberste Priester in jenem Jahr sprach er aus prophetischer Eingebung, und so sagte er voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Und nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die in aller Welt verstreut lebenden Kinder Gottes zusammenzuführen. Für die Jünger Jesu war der schändliche Tod ihres Lehrers eine Katastrophe, der Zusammenbruch ihrer Hoffnungen, die sie mit dem Propheten Jesus verbunden hatten. Welche Erwartungen sie hatten, geht aus ihrer Äußerung hervor, als sie dem auferstandenen Jesus begegneten. Was ist denn geschehen? Wollte Jesus wissen. Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere Hohenpriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Lukas 24, 19-21. Die Jünger hatten Jesus sehr wohl als Retter ihres Volkes erwartet und ihn auch als solchen erkannt. Doch dass gerade sein Tod zur Rettung ihres Volkes dienen sollte und konnte, diese Erkenntnis war ihnen noch verwehrt, obwohl die Propheten ausführliche Hinweise enthielten. Dann aber, wenige Tage nach dem Tod Jesu, geschah etwas, das die enttäuschten und ratlosen Jünger in entschiedene und begeisterte Bekenner seiner Auferstehung verwandelte. Sie hatten außerordentliche Erfahrungen gemacht, die sie als Begegnungen mit dem Gekreuzigten beschrieben, und sie kamen so zu der festen Überzeugung, dass Jesus in neuer Weise lebe, ja sogar an der Göttlichkeit Gottes Anteil habe. Gott hat ihn an seine rechte Seite erhoben, so lesen wir in Apostelgeschichte 5,31. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus, den ihr getötet habt, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihm seine Sünden vergeben werden. Auch hier wird deutlich, dass Petrus und die Jünger Jesus in erster Linie als Retter des Volkes der Juden ansahen, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihm seine Sünden vergeben werden. Durch diese Erfahrung und die daraus erwachsene Überzeugung erschien den Jüngern auch der Tod Jesu in völlig neuem Licht. Dieser Tod konnte kein blindes Schicksal sein. Er musste einen verborgenen tiefen Sinn im Vorhaben der Rettungsvorkehrung Gottes haben. Und dieser Sinn musste sich aus den heiligen Schriften Israels erkennen lassen, die sich dann durch Jesu Tod und Auferstehung erfüllt hatten. So wurde das Alte Testament mit neuen Augen auf Christus hin verstanden. Deshalb konnte Petrus nun sein Volk auffordern: Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Jetzt herrscht Jesus unsichtbar im Himmel, aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott immer durch seine auserwählten Propheten gesprochen. Bereits Mose hat gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, zu euch senden, einen Mann aus eurem Volk. Ihr sollt alles befolgen, was er euch sagt. Ebenso haben Samuel und alle Propheten nach ihm diese Tage angekündigt. Was diese Männer gesagt haben, gilt auch für euch. Ihr habt Anteil an dem Bund, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen hat, denn Gott sprach zu Abraham: Durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Apostelgeschichte 3,18-21. Und auch der Apostel Paulus wies im 1. Korinther 15,3 auf die prophetischen Schriften hin, die sich in Christus erfüllt haben, wenn wir lesen: Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Den Jüngern und ersten Christen boten sich im Alten Testament viele Anknüpfungspunkte für das Verstehen des Todes Jesu an. Am schlüssigsten aber erschien den ersten Christen das Verständnis des Todes Jesu als stellvertretendes Sühneopfer zum Heil aller Menschen. Diese Interpretation nimmt im Neuen Testament eine geradezu beherrschende Stellung ein. Dafür gibt es im Alten Testament zwei verschiedene Bezugspunkte, zum Beispiel die Gewissheit von der sühnenden Kraft eines Opfers, das der Prophet Jeremia in Bezug auf Jesus Christus vorhersagte. Im Jeremia, dem 53. Kapitel, lesen wir über das Opfer Jesu: Er wurde verabscheut, und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden mit Gott ertrug er den Schmerz, und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, Wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung auf Gericht wurde er dahingerafft, doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen kam er, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu, und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug. Alle diese vom Propheten Jeremia vorhergesagten Einzelheiten zum Tod Jesu erfüllten sich vor den Augen des jüdischen Volkes. Aber nur die Jünger Jesu und später auch alle Christen verstanden, dass der Tod Jesu das eigentliche, wahre, endgültige Sühneopfer war und die Opfer des alten Bundes zum Abschluss brachte und eine ewige, nicht mehr überbietbare Versöhnung mit Gott bewirkt. Besonders der Apostel Paulus hat in seinem Hebräerbrief diesen Gedanken breit ausgeführt. Jesus ist der Hohepriester, der sich selbst darbringt, und das ein für alle Mal. Wir lesen in Hebräer 9, 13 bis 16: Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer geopferten Kuh besprengt wurde. Wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen, und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Für uns ist es an diesem Tag wichtig, die Sühnewirkung des Todes Jesu nicht mit dem allgemein gängigen Verständnis von Sühne und Opfer gleichzusetzen. Schon das sogenannte Alte Testament und erst recht das Neue Testament legt größten Wert darauf, dass es nicht darum geht, einen zornigen Gott durch Opfer und Sühneleistungen zu besänftigen, sondern dass umgekehrt alle Versöhnungsinitiative von Gott ausgeht. Nicht Gott muss gnädig gestimmt werden, vielmehr ist er es, der den Menschen aus freier Gnade Versöhnung anbietet, ja, sie geradezu um Versöhnung mit sich bittet. Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 17-21. Die Versöhnung mit Gott aus freier Gnade für alle Menschen wird im Alten Testament durch die Bereitschaft Abrahams veranschaulicht, seinen einzigen durch ein Wunder geschenkten Sohn Isaak auf das Geheiß seines Gottes hin zu opfern. Durch diese Bereitschaft Abrahams wird uns Menschen begreiflich gemacht, was Gott in Verbindung mit seinem Sohn für uns getan hat. In seiner Gottesfurcht war Abraham bereit, Gott das Teuerste und Kostbarste zu opfern. Sein Gott aber hielt ihn davor zurück. Genau hier setzt eine besondere Botschaft für uns ein, und zwar, dass Gott das Liebste und Kostbarste des Menschen nicht fordert. Die Bereitschaft des Menschen, es ihm zu geben, diese Bereitschaft genügt ihm bereits. Diese Bereitschaft Abrahams wird gleichzeitig zu einem Zeugnis der Liebe Gottes zum Menschen. Warum also das Gebot Gottes an Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern? Paulus erklärte im 1. Korinther 10, 11, dies widerfuhr ihm als ein Vorbild für uns. Gott wies Abraham an, einem Sinnbild gemäß zu handeln für etwas, das Jahrhunderte später erfüllt werden sollte, das Opfer Christi. Christus ist das Lamm, das geschlachtet ist, heißt es in Offenbarung 13, 8. Gottes Vorhaben zur Erlösung der Menschheit existierte lange vor dem Ereignis am Berg Moria. Die ganze Menschheit sollte die Möglichkeit haben, durch Abrahams Samen gesegnet zu werden. Abraham entschied sich zum Gehorsam aufgrund seines Glaubens an Gottes Verheißungen. Ja, für diese Verheißung war Abraham bereit, das Liebste, was er besaß, zu opfern. Abraham war überzeugt davon, dass der von Gott verlangte Opfertod seines Sohnes Isaak mit der Verheißung zu tun haben muss. Denn Gott sprach zu Abraham, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Apostelgeschichte 3,18. Demnach können wir davon ausgehen, dass auch Abraham zu dem bereit war, was Gott selbst einmal zum Segen der Menschheit tun würde. Und zwar seinen einzig gezeugten Sohn zu opfern. In dieser Bereitschaft Abrahams zeigt sich das Bild Gottes, seine grenzenlose Liebe zu den Menschen. Indem Abraham glaubte und handelte, indem er seinen lebendigen Glauben demonstrierte, wurde er zum Vater aller Gläubigen. Und er hat vorausgesehen, dass Jehova Gott Menschen durch den Glauben gerecht macht. In dir sollen alle gesegnet werden, lautete die Verheißung, und durch Jesus Christus wird sich diese Verheißung erfüllen. Abraham wird im Stammbaum Jesu aufgeführt und erscheint darüber hinaus an vielen Stellen als Vorbild und Vater des Glaubens. Im Römerbrief wird Abraham zum Gegenstand einer der wesentlichsten Lehren des Paulus. Danach seien Abraham die göttlichen Verheißungen nicht wegen seiner Gesetzeswerke, sondern durch Glaubensgerechtigkeit zuteil geworden. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. Römer 4,18. Dieser bedingungslose Glaube und die Bereitschaft, seinen Sohn für die Verheißung Gottes zum Segen der Menschheit zu opfern, führte dazu, dass Jehova Gott ihn als seinen Freund bezeichnet. Eine Ehre, die kein Mensch beanspruchen kann und sollte. Die Worte Jesu beim Abendmahl, verstärkt durch die Geste des Brechens und Austeilen des Brotes, wollen zum Ausdruck bringen, dass er sein Sterben, so wie sein Leben, als Dienst an den Menschen, ja, für alle Menschen verstanden hat. Ich für euch, sagte er, als er das Brot brach und den Wein trank. Er hat sein Leiden und Sterben als stellvertretendes Sühneleiden für die vielen, womit zunächst wohl nur das sich verweigernde Israel gemeint war, bejaht und angenommen. Doch Jesus sagte immer wieder, dass er nicht nur für die Schafe Israel gestorben ist. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herbeiführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Johannes 10, 16. Jesus ließ sich von seinem Vater für alle Menschen in Dienst nehmen, indem er sein Sterben zum Zeugnis der grenzenlosen Liebe Gottes werden ließ, zur Manifestation von Gottes Vergebungsbereitschaft auch gegenüber denen, die weder Gott noch Jesus kannten. Paulus sagt in Römer 3, 21-30, nun aber ist Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz offenbar gemacht worden. Ja, Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die Glauben haben. Denn da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, und als freie Gabe werden sie durch seine unverdiente Güte gerecht gesprochen, aufgrund der Befreiung durch das von Christus Jesus bezahlte Lösegeld. Ihn hat Gott durch Glauben an sein Blut als ein Sühneopfer hingestellt, um so seine eigene Gerechtigkeit in der jetzigen Zeitperiode an den Tag zu legen, damit er gerecht sei, auch wenn er den Menschen gerecht spricht, der an Jesus glaubt. Wo ist also das Rühmen? Ist er nur der Gott der Juden? Nicht auch der Menschen der Nationen? Doch, auch der Menschen der Nationen. Durch Jesus alleine findet die grundlegende und dauerhafte Versöhnung mit Gott statt. Und zwar, dieser Gedanke drängte sich mehr und mehr auf, je deutlicher man erkannte, dass die Bedeutung dieses Jesus die Grenzen Israels sprengt und universal ist, Versöhnung nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. An diesen grenzenlosen Liebesbeweis Gottes und seines Sohnes möchten wir heute erinnert sein. Alle Versöhnung, alles Heil geht von Gott aus. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Grundlage gelegt, um die Welt mit sich zu versöhnen.